Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und heute sind wir zu dritt, nicht nur zu zweit, denn...
Was ist der?
Wahrscheinlich ein Fussel. Denn wir haben einen Hund heute im Studio und alle Leute, die uns bei YouTube zuschauen, haben die Chance, hin und wieder in der All-Over-Kamera vielleicht den Hund zu erhaschen. Er heißt...
Anton.
Und was ist er für eine Rasse?
Anton ist ein Golden Doodle. Das heißt also, er ist eine Mischung mit Golden Retriever und Königspudel. So, jetzt...
Hat er sich mal entspannt hingelegt.
Jetzt kann man ihn nicht mehr sehen.
Das macht nichts. Wir sehen ihn im Laufe der Zeit noch. Und der ist auch Therapiehund, ne?
Der ist Therapiehund, genau. Wir haben die Ausbildung gemacht. Der hat auch irgendwie so ein Wesen, das gut passte. Deshalb habe ich damals gesagt, das machst du mal. Ich komme allerdings im Daily Business gerade zu wenig dazu, das wirklich einzusetzen. Das ist ein bisschen schade, aber schadet ihm ja nicht grundsätzlich. Alles gut.
Sehr gut. Ich darf dich Betty nennen, habe ich gehört. Yes. Eigentlich heißt du ja Bettina Busch und ich habe überlegt, seit wann wir uns mal gesehen oder wo wir uns gesehen haben. Und ich bin darauf gekommen, dass du eine Kinoveranstaltung gemacht hast mit der Andrea zusammen von Psychiatriefilme und ich da sozusagen im Publikum mitgesessen habe und mir das angeschaut habe und wir uns dann da einmal die Hand geschüttelt haben. Und ansonsten meine nette Kollegin Charlotte, die ja jetzt nicht mehr meine Kollegin ist, weil die leider woanders jetzt arbeitet, aber die immer gesagt, du musst mit der Betty mal sprechen. Du musst mit der Betty sprechen. Da habe ich gesagt, gut, mache ich. Und soll ich dir was sagen? Wir haben es ewig probiert und wir haben es nicht hinbekommen.
Ich habe heute auf der E-Mail gesehen, dass wir das erste Mal verabredet waren oder das erste Mal darüber diskutiert haben im August letztes Jahr.
Ja, das ist ja
ein Dreivierteljahr.
Gut, ich glaube, das hatte ich schon mal auch mit einem Gast gehabt, aber es ist ja mal krank und mal nicht können und zweimal lag es auch an mir, weil ich vollkommen überladen mit Arbeit war. Aber jetzt haben wir es geschafft.
Super.
Und wir haben uns auch zusammengefunden, um was zu trinken natürlich, weil das ist ja hier immer so bei uns in dem Podcast der Fall. Und du hast dir Averna gewünscht.
Yes.
Und während ich das jetzt einschenke, musst du erzählen, warum es der Averna ist. Ich habe mich übrigens sehr gefreut, weil ich mag Averna auch sehr gerne.
Also ich habe ihn irgendwie vor jetzt schon ein paar Jahren sehr lieben gelernt.
Ja, wir müssen auf jeden Fall einiges trinken heute, weil die Flasche ist sonst zu voll. Wenn die es mir zu schwer zum Mittag
Das ist natürlich ein gutes Argument. ja, ich mag, also es gibt ja verschiedene, das ist ja ein Amaro, ein Bitter, ne? Wobei der finde ich schon, man schmeckt das, also für mich ist der auch immer so ein bisschen wie so eine Süßigkeit, so nach dem Essen, ne? Und ich liebe diesen Geschmack und im Vergleich zu einem Ramazzotti zum Beispiel, kommt der Averna ja aus Süditalien, der Ramazzotti aus Norditalien und dementsprechend ist der auch ein bisschen dunkler und
rassiger.
Und irgendwann habe ich das mal so beim Italiener, da sagt ein Freund von mir, komm, wir trinken noch einen Averna. Und natürlich hatte ich das schon mal getrunken, aber dann bin ich so richtig auf den Geschmack gekommen und jetzt liebe ich das.
Ja, ich habe leider keine Zitronen- oder Orangenscheibe noch dabei gehabt, aber ich habe etwas Eis, wobei da habe ich auch gehört, scheiden sich so ein bisschen die Geister, ne? Dass die Absolut. Leute sagen, mit oder ohne Eis. Ich wäre total immer der Mit-Eis-Typ.
Also ich bin nach Lust, Laune, Jahreszeit und Feeling. Also der geht auch pur ohne alles, der geht auch mit allem drin.
Würdest du den auch warm trinken? Also wenn es draußen warm ist und er selber auch so Außentemperatur hat?
Also da wird es dann, glaube ich, mit Averna mal so fies, ne? Also so richtig 30 Grad Tag und dann Averna. Nee, also da wäre ich raus. dann können wir den nur noch als Eiswürfel lutschen oder so.
Prost.
Prost. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Oh, hervorragend.
Mhm.
Hat auch tatsächlich so im Vergleich, weil man dann doch auch, ich glaube, tendenziell eher den Ramazzotti auf der Zunge hat, weil der ja, ich glaube, mal so ein bisschen breit getreten in der Gesellschaft ist echt nochmal ein anderer Geschmack.
Ja, der ist einfach dichter. ist intensiver. Und damit kriegt er auch dieses, mit dem Bitter zusammen, kriegt er, finde ich, trotzdem so dieses, eigentlich ist es fast wie was Süßes, so süß-bitter, ne?
Mhm. Das ist hervorragend. Müssen wir uns fast nachher drum kloppen, weil die Flaschen mit nach Hause.
Ich habe noch eine. So, du darfst sie gerne mitnehmen.
Nee, auf jeden Fall schön, dass es geklappt hat. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wer du überhaupt bist, was dich qualifiziert, hier in meinem Podcast zu sein und warum wir uns bei einer Kinovorstellung getroffen haben. Möchtest du einfach mal frei von der Leber erzählen?
Wer ich bin? Also, ja, Betty Busch. Ich bin etwas über 50 jetzt und habe eigentlich, wenn wir auch darauf hinaus wollen, wie ich so den Weg zur Psychiatrie gefunden habe, ich habe erstmal Volkswirtschaft studiert und ein ganz anderes, normales Leben geführt. Habe auch 10 Jahre im Konzern gearbeitet und war auch mal im Ausland und so weiter und habe dann eigentlich, ja, und da sind wir wahrscheinlich direkt bei einer ganz entscheidenden Geschichte, durch ein Erlebnis mit meinem Vater so den Bezug bekommen, ne? Und zwar ist es so gewesen, da war ich Ende 20, dass mein Vater eine schwere Krebserkrankung kriegte, Darmkrebs. Leider zu spät erkannt und vor, ja, inzwischen 24 Jahren sagte man dann auch so Sachen wie, ja, die Darmspiegelung wollen wir ihm mal ersparen. Und das, genau das war es dann. Und dann war es halt zu spät erkannt und dann auch mit so einer Diagnose, es ist zeitlich begrenzt. Also war schon richtig hart und dann brach sich aber in der Folge eine Depression nochmal Bahn, die es offensichtlich schon mal gegeben hatte, über die man aber in der Familie nicht gesprochen hatte. Also mein Vater muss schon mal, da war ich so, muss ich so 6 gewesen sein, schon mal eine Episode gehabt haben, auch mal in der Klinik gewesen sein, aber ich habe meine Mutter dann auch gefragt, wieso hast du mir das nicht, ja, da hat man ja damals noch weniger drüber gesprochen und so weiter. Jedenfalls wurde er sehr sehr, sehr depressiv, was man natürlich auch ein bisschen, also ich sag mal, ein bisschen kann man das natürlich auch irgendwie verstehen, wenn man sagt, das ist nicht heilbar, das ist zeitlich begrenzt und du sagst, das ist ein Mann von 56, 57, da bin ich jetzt nicht mehr weit von entfernt, das ist schon krass. Und es war auch ganz schwer, in der Zeit mit ihm umzugehen. Ich habe nicht mehr zu Hause gelebt, aber meine Mutter war dem natürlich täglich ausgesetzt und das war schon, das hat sie auch als wirklich sehr belastend empfunden und es ging so ungefähr ein Jahr und ich bin oft am Wochenende hingefahren und ich weiß, also er hat von Anfang an, hat er uns mit seinen Suizidabsichten konfrontiert und es gab dann irgendwann eine Situation, in der er nochmal quasi eine körperlich erfahren hat anhand von einer Diagnose über Knochenmetastasen, dass es also wirklich nicht gut aussieht. Und ja, dann rückte das immer näher. Ich merke jetzt, dass ich sofort so tief ins Thema gesprungen bin, aber ja. Jetzt erzähle ich die Geschichte auch so zu Ende, wie sie war. Und dann rief meine Mutter also eines Sonntagmorgens wirklich bei mir an und sagte, ja, ich komme jetzt zu dir. Und ich wusste sofort, was das bedeutete. Ich habe auch immer wenn ich sonntags so dort war, habe ich einen Schlauch in der Garage gefunden und dann hat er uns wieder irgendwas erzählt, was er sich überlegt hat. Also es war wirklich auch ein starkes Thema, sozusagen am Sonntagnachmittagstisch. Ne? Damals ging man aber natürlich auch mit Suizidalität noch anders um. Das wird mir jetzt gerade beim Erzählen auch nochmal so klar, wo wir ja hier auch das Suizidnetzwerk mit aufgebaut haben in Köln. Und dann kam meine Mutter und ich habe auch nochmal mit meinem Vater kurz telefoniert. Fragst du dich natürlich auch so im Nachhinein, wenn ich da heute drüber nachdenke, was sagst du da eigentlich, außer ich liebe dich? Ne? Mhm. Und du willst die Welt, also willst du so, als möchtest du dich so gegen den Erdball stemmen und die Welt stoppen und dass du musst das irgendwie aufhalten und irgendwie weißt du auch, dass es nicht geht. Und ja, mein Vater hat sich dann das Leben genommen. Am 3. April war das, 2000. Und das war natürlich erstmal, ja, also natürlich ein traumatisches Erlebnis. Ich denke, dass meine Mutter und ich aber im Laufe der Jahre einen guten Weg gefunden haben, irgendwie für uns selber das zu verarbeiten, damit umzugehen. Und das war für mich dann nochmal der Auslöser. Als mein Vater dann gestorben war, war ich ja noch normal im Job, habe aber dann nach ungefähr 10 Jahren diesen Konzern verlassen, habe auch noch mal ein zweites Mal studiert und habe dann für mich sehr schnell überlegt, ich möchte irgendwas machen. Und Darmkrebs, das kann die Buddha-Stiftung besser, ne? Und dann habe ich überlegt, nee, es ist eigentlich ist er auch ja viel mehr an seiner Seele gestorben, denn an dem Krebs und also natürlich an beidem. Und dann habe ich gesagt, was kann ich denn machen? Und so bin ich zuallererst hier in der Uniklinik zum Kölner Verein für seelische Gesundheit gegangen. Da bin ich auch immer noch Mitglied. Ich muss jetzt leider so ein bisschen sagen, dass ich da weggegangen bin, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, die bringen nicht das so auf die Straße, was wir vielleicht könnten.
Also ich meine, ich muss jetzt nichts für oder gegen die sagen, nur mir kommt da so ein Gedanke, dass es halt immer die Frage ist, auch so, welche Interessenrichtung man hat, ne? Dass man auch sagt, okay, die machen das und ich habe aber so richtig Lust oder ich glaube, dass ich Leuten anders oder so besser helfen kann und dann hast du das halt selber in die Hand genommen, ne?
Ja, also ich glaube, ich habe zum Beispiel für die, weil ich da auch mit einem Erfahrungshintergrund reinkam, ich habe für die eine neue Website gemacht, habe aber dann festgestellt, dass es total zäh war, so mit den Fachleuten, weil die Texte konnte ich nicht liefern. Ne? Dazu war ich zu wenig Fachperson. Also dass die keine Frage machen, die gute Sachen. Ich war vielleicht auch einfach zu ungeduldig. Ne? Ich wollte schneller mehr da machen. Ein Kollege, der zu einem ganz, ganz lieben Freund geworden ist, Andreas Braun, der hat dann mal gesagt, Frau Busch, Sie fühlen sich ja auf wie ein ungezogenes Einzelkind. Also ich so gesagt habe, ja, ihr müsst doch hier irgendwie mehr machen und so. Und das hatte ich schon total vergessen. Das hat er mir vor ein paar Monaten mal wieder gesagt. Da haben wir sehr drüber gelacht. Naja, aber damit war dann so die Idee entstanden. Ich war aus dem Konzern raus, hatte nochmal studiert, habe dann eine Zeit lang freiberuflich gearbeitet. Ich bin Volkswirtin im ersten Studium und im zweiten habe ich dann Kommunikation studiert und habe dann also viel freiberuflich gemacht, viel Krisenkommunikation und habe dann irgendwann gesagt, so, habe ich mir ein Buch gekauft, wie gründet man eine Stiftung? Also wirklich sehr hands-on, war ein Wochenende in den Alpen und bin wiedergekommen und habe gesagt, Mami, ich glaube, ich habe eine Idee. Und habe dann so einen kleinen Businessplan dafür geschrieben. Jetzt ist natürlich auch eine Stiftung, muss ja von irgendwas existieren, da muss irgendwie Geld her, das muss irgendwie, ne? Aber dann haben wir das gemacht, 2010. Ja, das heißt, es gibt uns jetzt 14 Jahre.
Mhm. Du warst im Konzern gesagt. Und ich hatte ja auch von der Geschichte von deinem Vater gehört. Und auch, du sagst ja selber, dass du, ich sag jetzt mal, medizinisch fachfremd studiert hast. Also hat ja mit Medizin nichts zu tun. Und dann habe ich immer so gedacht, ja, ich verstehe sozusagen die Motivation, die hinter so einer Idee steht, solchen Leuten helfen zu wollen, gerade wenn halt der Vater auch der Auslöser war. Aber wie kann es sein, dass du das halt sozusagen auch so, ich meine, das ist ja eine rein psychiatrische Stiftung, so also für Menschen mit psychischen Erkrankungen, so dass du sagst, okay, ich will den allen helfen, auch wenn die vielleicht nicht das haben, was mein Vater hatte und so weiter und so fort. Und ich war da so, dachte so, wo ist auch die Motivation, auch in diese andere Fachrichtung zu gehen?
Das ist eine total kluge Frage, finde ich, weil du triffst genau den Nerv. Ich hätte gern Medizin studiert. Ich hätte sehr gern Medizin studiert. Ich hatte nicht den Numerus Clausus, bin ich ganz ehrlich. Und dann war ich ja auch noch bin noch so eine Generation, komm mir mal mit VWL, BWL oder Jura nach Hause. Ne? Meine anderen Alternativen wären vielleicht sowas wie Literatur, Journalismus gewesen. Das sind so Sachen, für die ich auch gebrannt hätte. Psychologie vielleicht auch, aber da noch so anders gedacht, eher so, ich werde.
Da gibt es Eltern, die auch schon ziemlich Augenrollen, wenn man solche Aussagen
trifft. Total. Ja, und ich sag mal, ne, Abi 90, dann habe ich erstmal für den Robinson-Club gearbeitet. Ich war also Animateurin, das war auch schon zur großen Freude meiner Eltern. Die haben sich gefreut, dass ich überhaupt zurückgekommen bin von der Insel. Das war aber der Deal. Naja, und dann habe ich gedacht, VWL, und ich war immer eine Krücke in Mathe. Und dann habe ich dieses Studium sogar geschafft. Und dann bin ich einigermaßen stolz drauf, würde es nie wieder tun. Aber so meine große Leidenschaft, was ich gern gemacht hätte, habe ich nicht gemacht. Und als dann die Idee mit der Stiftung entstand, also man muss auch mal einfach diese Jahre zurückgehen, ne? diese 14 Jahre, da gab es gerade vorher bevor wir gegründet haben, gab es die Robert-Enke-Stiftung, aber vielleicht anderthalb Jahre.
Mhm. Magst du ganz kurz, ich weiß, viele werden es wissen, aber manche wissen auch nicht, wer ist Robert Enke? Einfach nur, dass du es nochmal gesagt hast.
Robert Enke ist er ist eine zeitweilig Nationaltorhüter gewesen.
Ein Fußballer,
genau, ziemlich prominent, ganz sympathischer Kerl, der sich das Leben eben auch genommen hat. Und das hat damals, fand ich, große Wellen geschlagen. Daraus ist durch seine Frau Theresa Enke und den Deutschen Fußballbund die Robert-Enke-Stiftung entstanden, die sich also insbesondere für Depressionen einsetzen. Die machen auch was, weil die ein herzkrankes Kind hatten, darum kümmern sie sich auch. Und die haben natürlich eine gute Lobby, das merken wir immer, ne? Die sind uns vielleicht von dem, was wir machen, am ähnlichsten. Ich kann nachher noch ein bisschen was zur Stiftungslandschaft zu unserem Thema sagen.
Das ist super spannend, ja, auf jeden Fall.
Weil da gibt es mehr als man denkt, aber ein bisschen anders angesiedelt als wir. Also die sind uns vielleicht am ähnlichsten, sind natürlich viel größer, weil sie eben den Deutschen Fußballbund dahinter haben. Und was war jetzt der Faden davor? Medizin? Ja, ne? Medizin. Mhm. Also ich glaube, dann war die Idee so, also ich habe jetzt nicht gesagt, ich hole da quasi das Medizinstudium so automatisch in der Tasche damit. Na, das kannst du ja nicht, die Kompetenz hast du ja gar nicht. Aber ich habe dann gesagt, ich gucke ja jetzt nicht nur auf die, die eine Depression haben. Das wäre ja viel zu kurz gesprungen. Also ich habe mir schon sehr genau Gedanken gemacht, dass ich gesagt habe, ich grenze das nicht. Also von A wie Angst bis Z wie Zwang, da gehört alles dazu. Da gehört auch jede Altersgruppe rein erstmal. Und was für mich wichtig war, vielleicht auch aus dem eigenen Erleben, wir denken die Angehörigen mit immer, ne? Also wir haben bewusst eine Stiftung macht ja eine Satzung und definiert diese Satzungsziele, die liegen dann auch fest. Das ist auch kein leichter und das ist ein offizieller Akt, wenn du das ändern willst. Und da steht ganz klar drin, dass wir uns also um Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige kümmern, dass wir Aufklärungsarbeit machen und dass wir uns auch in dem Rahmen, wie wir das natürlich in der kleinen Stiftung können, um die Forschung kümmern. Weil ich damals gesagt habe, dass diese drei Säulen, ne, Aufklärung, Entstigmatisieren für die Betroffenen und Angehörigen und Forschung, eigentlich es ermöglichen, dass sich wirklich in dem Sektor was tut. Und ich sag mal, wir haben viel getan, aber ich finde auch, dass wirklich in den letzten 10, 14 Jahren, das wirst du auch beurteilen können und miterlebt haben, hat sich was getan.
Auf jeden Fall, ja.
Und die Veranstaltung, wo wir uns kennengelernt haben, ist eine Veranstaltung, also das war so eine außer der Reihe, ein besonderes Format, aber dieses Kinoformat machen wir jetzt auch schon seit, ich glaube, 12 Jahren.
Mhm.
Mit etlichen Folgen pro Jahr. Also ist auch mal so als Idee entstanden, die ich dann hatte, dass ich gesagt habe, also ich finde es, so Dokumentation oder ein Fachvortrag von einem Professor zu hören, ist schön, aber es ist halt auch immer so, ja, es ist so ein bisschen hölzern vielleicht, ne? Und ich kriege halt sehr viele Leute darüber, dass ich einen Spielfilm gucke, die emotional sich auf das Thema einlassen und dann einfach auch, sagen wir mal, eher fühlen können, auch Angehörige oder Fachleute eher fühlen können, als kognitiv erfahren, womit sie zu tun haben. Und dann kannst du qualifiziert in ein Gespräch gehen. Also wir haben dann immer einen Experten zu dem Thema da und machen dann so eine kleine Diskussion, die in der Regel ich moderiere. Und also wir waren dieses Jahr zum Beispiel 2024 jedes Mal restlos ausverkauft bei dieser Kinoveranstaltung.
Das ist super. Dennoch, also ich will das gar nicht klein, also darum geht es mir in meiner nächsten Aussage gar nicht. Ich will nur sagen, ich hatte mal auch an anderer Stelle über dieses Thema gesprochen, mit Kino und Kinofilm, mhm, über Psychiatrie-Themen. Und ich habe gesagt, theoretisch wünschte ich mir, dass in so einem Kinosaal nicht ein Kranker sitzt und auch nicht eine einzige Fachperson zum Thema Psychiatrie, kein Arzt, kein Pfleger, kein gar niemand, sondern von mir aus 200 Leute random von der Straße gezogen und zu sagen, ihr guckt euch das jetzt mal an. Das ist wichtig. Guckt euch das an. Ihr werdet eventuell bald oder irgendwann anders damit konfrontiert sein. Sei es Freund, Bekannter, Mutter, Vater, wie auch immer, um diese Sache zu entstigmatisieren. Und das Wort ist eigentlich auch ein ganz großes Wort, was uns beide verbindet, weil ich habe auch bei dir auf der Homepage und auch so auch aus der Arbeit, was ich so rausgelesen habe, auch immer wieder dieses Wort Entstigmatisierung gelesen. Und das ist ja theoretisch der Grund, warum es auch diesen Podcast gibt. Klar gibt es noch viele kleinere Gründe, aber der große Grund ist, dass ich im Rahmen meiner Arbeit und halt auch in der Arbeit von den ganzen Profis und auch in den Erfahrungen der Patienten halt darüber sprechen möchte, wie es wirklich ist. Und das ist, deswegen hatte ich so das Gefühl gehabt, da kommt jemand, der so mein Mindset hat.
Ja, bin ich völlig bei dir und ich würde auch die Aussage mit dem Kino sofort unterschreiben. Jetzt suche ich mir meine Kunden nicht aus, ne? Also Kunden, Zuschauer. Und bin eigentlich, also erstmal finde ich es toll, dass wir inzwischen eher echt sagen müssen, wir müssen noch für uns Stühle ranstellen oder irgendwie so, dass das überhaupt hast. Und ich habe mir so zur Aufgabe gemacht, nie zu gucken, also nie, so immer so niederschwellig zu sein, wir gucken niemals, wer da kommt. Ist das betroffen, angehörig, sind das Studierende, sind das Fachleute, ist das von der Straße? Ich finde das so, ich hätte das gerne genauso wie du, weil das wäre mein Herzenswunsch. Ich habe dann versucht, das ein bisschen anders hinzukriegen und mal in Settings zu gehen, wo das Thema gerade total fremd ist. In Köln kennt man Los Masinge. Das ist im Prinzip eine Karnevals-Sing-Veranstaltung für die außerhalb dieser
nicht
Stadt.
Kölner.
Für alle Nicht-Kölner.
Kölner, ja.
Und wir sind da Charity-Partner, also Singe für Jod heißt das dann. Singen für Gutes, für Nicht-Kölner gewesen. Und das lief dann so ab, dass wir also auf einmal in einer Kneipe waren, knallvoll, alle im Kostüm und die wollten da singen. So, und dann wurden diese Organisationen, für die das gedacht war, dann mal vorgestellt. Und das war eigentlich deshalb total cool, weil da stand keiner mit irgendeinem Grund. Also natürlich, wenn du abzählst, wir wissen ja, jeder Dritte wird im Laufe seines Lebens irgendwie mal behandlungsbedürftig psychisch krank. Natürlich, wenn wir das in so einer Kneipe abzählen, sind da schon ein paar dabei, die auch Bezug zum Thema haben oder in der Familie. Aber grundsätzlich sind die dann auch aus einem ganz anderen Grund ja da. Dann haben die sich aber von mir was zu der Stiftung anhören müssen. Und das war ein total tolles Feedback. Also das war, und das hätte ich gerne mehr. Das kannst du aber nicht immer so buchen, wenn du nicht solche Gelegenheiten hast. Und wenn du nicht so bekannt bist wie eine Enkelstift oder so.
Naja, es ist... Also ich mag auch zum einen das, was du gerade gesagt hast, aber ich mag auch die Zahl, die du gerade benannt hast. Ne? Dieser jeder Dritte ist in seinem Leben, also ich erinnere mich an die Zahl, die ich zum Beispiel auch, weil wir es vorhin davon hatten, mit dem Professor Volz gesprochen hatte, da hat er gesagt, hatte ich mit ihm auch gesprochen, da ging es darum, dass wie viel Prozent pro Jahr mit dem Tod konfrontiert sind. Und dabei geht es nicht darum, dass einer aus der Familie auch gestorben, sondern einfach nur die Wahrnehmung, einen, den ich kannte, ist jetzt tot. Das ist 1/5, also 20%. Das heißt, du weißt, dass du alle 5 Jahre damit konfrontiert bist, rein statistisch, dass die Leute sterben. Und das macht ja was mit einem. Ne? Und da kann man auch nicht sagen, ja, Tod interessiert mich nicht. Und das ist bei psychischen Erkrankungen halt ganz genauso.
Aber ne? der Tod ist ja genau so ein Stigma in unserer Gesellschaft. Ne? Wir sind ja überhaupt nicht bereit. Genau. Ne? Mhm. Also das wird immer schön alles totgeschwiegen, im wahrsten Sinne des Wortes, statt auch da mal, eigentlich ist es ja, wäre es ja so schön, auch darüber anders reden zu können, weil wir damit natürlich auch einen ganz anderen und an vielen Stellen vielleicht einen viel besseren, leichteren Weg hätten. Mhm. Ne?
Ich würde gerne, weil ich mir solche Fragen gestellt hatte, auch weil wir auch vielleicht nicht ganz so reingegangen sind in so eine Art Stiftung. Was macht eine Stiftung? Mhm. Wie ist so die gegründet und so weiter? Und ich habe mir gedacht, du hast ja, wie gesagt, vorhin auch von Konzern gesprochen. Das heißt, hast du in einem Konzern gearbeitet oder war das ein Konzern, der irgendwie zu deiner Familie gehörig war?
Nee, ich habe im Kaufhof Metro-Konzern gearbeitet, also beim Kaufhof. Ich habe so ein Trainee-Programm gemacht im Kaufhof und dann durchläufst du so ganz viele verschiedene Stationen und eben auch Metro, sage ich deshalb, weil es auch immer mal wieder Projekte gab, die dann, der Kaufhof gehörte ja zu der Zeit, wo ich da war, zur Metro und wo es dann so größere Geschichten gab, dass wir zum Beispiel für alle diese Unterkonzerne ein Intranet aufgebaut haben. So, ich habe zum Schluss im Kaufhof, das war dann eigentlich die Position, wo ich angekommen war, die interne Kommunikation geleitet für Deutschland. Mhm. Also für alle Mitarbeiter in allen Filialen. Ne? Da gab es sogar, das wird dich freuen, gab es sogar Unternehmensfernsehen.
Sehr gut.
Es hat sehr Spaß gemacht, ne? Solche Formate auch zu denken, wie können wir Mitarbeiter, die da auf der Fläche stehen, aber nicht jeder von denen, ja bei weitem nicht jeder hat einen PC-Arbeitsplatz. Wie können wir die gut erreichen? Ne? Und ich sag mal, so eine Thema Mitarbeiterzeitung hat dann halt einfach irgendwann auch mal ausgedient. Und da habe ich eben Intranet eingeführt und mit solchen Mitteln gearbeitet. Das habe ich da gemacht.
Und dein Vater hat da auch gearbeitet?
Nein. Mein Vater war auch Volkswirt, aber mein Vater hat im wir haben ein Familienunternehmen, was mein Großvater, der war angestellt dort, das ist in Solingen, das ist metallverarbeitende Industrie, ganz viel für die Automotive-Industrie. Das sind so Tiefziehteile, Stanz- und Biegeteile, also man würde landläufig sagen, das sind so Metallteilchen. Mhm. Eher unsexy, wenn man dann wirklich mal da steht und sieht so eine Riesenpresse, was die so kann und wie das alles da so zack, zack vom Band geht, dann ist das schon irgendwie beeindruckend. Und da hat mein Großvater noch gearbeitet und hat dann als Prokurist hinterher die Erben ausgezahlt. Und so ist diese Firma in Familienbesitz gelangt oder für ein Familienunternehmen geworden. Dann hat mein Vater dort gearbeitet, hat das übernommen, hat dann einen Ingenieur mit reingeholt, den er auch beteiligt hat. Ich habe da auch mal zweimal ein Praktikum gemacht, weil ich gesagt habe, ich muss das ja mal machen, um Papi zu zeigen, dass ich auch Goodwill habe. Aber das war echt nicht meine Welt. Also ich wäre immer lieber mit Mensch als mit Metallteilchen. Und genau, und da hat mein Vater gearbeitet. Ich habe mich dann dagegen entschieden, wir haben diese Beteiligung auch nach wie vor. Und das ist auch sicherlich einer der Aspekte, weil man ja auch fragen muss, ja, wo kommt denn das Geld her, wenn du eine Stiftung ins Leben wirfst?
Ich muss sagen, dass ich genau an dem Punkt tatsächlich auch gleich noch nachgefragt hätte, weil diese Kombination aus zum einen natürlich eine Stiftung, wo kriegt die ihr Geld her, aber zum anderen auch, was mich... Gerade weil du ja gerade auch erklärt hast, dass dein Vater gar nichts auch mit Medizin ja auch zu tun hatte, sondern einfach auch so, wie es halt auch bei ganz vielen Menschen ist, auch in dieser entstigmatisierenden Arbeit, was man immer wieder mitbekommt, dass die theoretisch von der Krankheit einfach überrollt werden. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, was hätte denn dein Vater zu deinen Gedanken mit der Stiftung gesagt?
Das bin ich übrigens schon. Ich werde das nicht zum ersten Mal gefragt. Ich glaube, dass er heute so sagen würde, hast du cool gemacht. So, es hat ja nun auch schon ein paar Preise und Auszeichnungen gegeben inzwischen und doch, glaube ich schon. Und es ist natürlich ist auch immer so, es wird dann gesagt, ja, und dass das auf seinen Namen ist, das ist ja häufig bei Stiftungen so, dass man so ein bisschen, man sucht da nach dem richtigen Namen. Ich sag mal so, Stiftung für seelische Gesundheit ist irgendwie auch so, und dann nimmt man eigentlich da immer den Eigennamen. Ne?
Hm. Ja, gut, aber das hat dann ja auch eine persönliche Sache. Ne? Ja. Und man muss ja auch sagen, so, und das meine ich jetzt wirklich ganz ernsthaft, so schlimm so ein Tod vom eigenen Vater war, hat es ja am Ende dann aufgrund von der Energie, die es in dir freigesetzt hat, ja auch was Gutes gehabt.
Absolut, absolut. Und ich hoffe auch in diesen 14 Jahren ja viel Gutes mit in die Welt gebracht.
Okay. Zum einen haben wir so viel geschwätzt, dass wir wenig Averna getrunken haben. Das müssen wir jetzt direkt nachholen. Und du hast ja auch noch von den Ansteckern dabei, über die wir auch gleich noch sprechen. Mhm. Aber jetzt machen wir ein kurzes Päuschen, weil wir möchten jetzt zusammen Averna trinken. Tschüss. So, da sind wir wieder. Wir haben gerade festgestellt, dass der Hund überhaupt gar nicht zu sehen ist, weil der Hund nämlich...
Er lebt aber noch.
Ja, er liegt wie ein Kaugummi direkt hier vor dem Tisch, sodass auch in keiner Kamera er zu sehen ist. Vielleicht müssen wir das nachher nochmal nachholen.
Wir wecken ihn am Schluss mal auf. Zeigen euch, dass er da ist.
Oder du gibst ihn mir einfach mit, dann mache ich noch ein paar Bilder in die nächsten Tage und dann bringe ich ihn dir wieder vorbei.
Hast du dir so vorgestellt.
Ja, wir wollten noch mal darüber sprechen, wie das mit Stiftungsarbeit bzw. Stiftungsgründung und auch, also was mich persönlich dann auch interessiert, natürlich, wo du deinen Fokus hast, ne? Dass du sagst, okay, wir wollen genau solche Projekte unterstützen und nicht solche Projekte oder was da so deine Zielrichtung ist.
Also erstmal ist das so, man kann, Stiftungen sind Ländersache. Das heißt, immer das Land, das jeweilige Bundesland macht quasi so den Rahmen für eine Stiftung. Es gibt ein gewisses Mindestvolumen, unter dem man keine Stiftung gründen kann. Das liegt so, also als wir gegründet haben, lag das, glaube ich, bei 70.000 Euro. Kann nur mal 100.000 sein in einem anderen Bundesland. Das macht der Gesetzgeber deshalb, weil er sich einfach sagt, also unter einem gewissen Niveau macht es keinen Sinn. Dann ist eine Spende für eine andere Organisation besser, weil eine Stiftung, muss man sich so vorstellen, eine sogenannte Ewigkeitsstiftung, dann nimmt man das Geld, legt das an und alles, was man macht, macht man nur von den Zinsen, die dieses Kapital erwirtschaftet. Das heißt also, ich nehme 100.000 Euro, kriege so und so viel Zinsen, das ist mal mehr, mal weniger gut. Und ich kann natürlich noch Spenden einsammeln, aber wenn ich auch die Gemeinnützigkeit zugestanden bekomme, die hast du nicht am Tag, wo du die Stiftung gründest, sondern da musst du ein Verfahren durchlaufen, dann kriegst du irgendwann diese Gemeinnützigkeitsbescheinigung und dann darfst du auch Spenden einsammeln und eben Spendenbescheinigung rausgeben. So, und dann wird einem schnell klar, dass so eine Stiftung eigentlich ziemlich viel Kohle haben muss, wenn sie dolle Projekte machen will. Wir haben, weil wir damals kurz nach der Finanzkrise waren, sehr klein gestartet. Wir haben dann immer wieder nachgeschossen. Wir sind immer noch eine kleinere Stiftung. Es gibt noch viele kleinere. Wir sind jetzt so bei 1,3 Millionen Stiftungskapital, kriegen natürlich auch Spenden. Wir haben in Deutschland, also wir haben einen sehr guten Bundesverband übrigens, die eine tolle Lobbyarbeit machen. Da sind etwas über 20.000 Stiftungen in Deutschland. Nicht alle Stiftungen sind da drin, aber dann kriegt man so ein Gefühl dafür. Die reichen Bundesländer sind die stiftungsreichsten Länder und die neuen Bundesländer die stiftungsärmsten. Das liegt nah. Ne? Das ist, korreliert natürlich mit Kapital, das vorhanden ist. Jetzt ist das so, jetzt kann eine Stiftung operativ oder fördernd sein oder beides. Wenn eine Stiftung operativ ist, macht die eigene Projekte, so wie wir dieses Kinoprojekt machen zum Beispiel. Das heißt, ich denke mir das aus, ich setze meine Kohle da ein. Förderung heißt, was auch viele Stiftungen machen, auch nur Förderung ist, wir kriegen Anträge und sagen, ja, das Projekt finden wir gut, sie müssen einen Antrag stellen, dann kriegen sie das bewilligt, dann kriegen die das Geld und so weiter. Das ist natürlich das deutlich arbeitssparendere. Ich habe mich von Anfang an entschieden, beides zu machen. Vielleicht mal einen Satz so nebenbei, weil das für viele Leute, die den Podcast auch hören, vielleicht mal interessant sein kann. Dieser Bundesverband Deutscher Stiftungen hat eine Online-Suche, weil wir werden ja auch ganz, ganz oft gefragt und oft muss ich auch sagen, nein, können wir nicht, weil eben zu klein, die Gelder nicht da. Da kann man suchen nach Zwecken, nach verschiedenen Themen und so weiter. Und ich habe damals gesagt, also ich möchte operativ und fördernd sein. Dann musst du eine Satzung schreiben, so wie ich das eben gesagt habe. Und da sind die Schwerpunkte, die wir eben festgelegt haben, also die Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, deren Angehörigen, die Entstigmatisierung und die Förderung von Wissenschaft und Forschung. Jetzt muss man sagen, dass die meisten Forschungsprojekte natürlich irrsinnig teuer sind. Das wirst du hier auch schon mal mitgekriegt haben. Es geht mal schnell auch mal in 50 oder 100.000 Euro. Da sind wir natürlich weit von entfernt, das kann man sich vorstellen. Ich bin aber ein ganz großer Fan davon, auch mal zu sagen, dass nicht jedes Projekt, was gut ist, teuer sein muss. Also zum Beispiel dieses Kinoprojekt ist ein super Beispiel, weil wir haben einfach eine kluge Kooperation hier gefunden mit einem guten Programmkino. Die Arbeit im Sinne von die Filme ausgucken und die Experten finden, das mache ich oder mein Team, aber da mache es wirklich häufig ich. Ich moderiere selber. Die kriegen ein Geschenktütchen und wir produzieren ein paar Flyer. Also da kann man sich überlegen, dass diese Kosten total überschaubar sind. Wir haben zum Beispiel auch eine Marketingagentur gefunden, die hat sich ganz am Anfang entschieden, pro bono für uns zu arbeiten. Oh, also natürlich sehr gut. Druck muss ich bezahlen, aber die haben gesagt, das Thema ist toll, wir unterstützen euch da drin und die machen das jetzt von Beginn an, also fast 14 Jahre. Das ist wirklich unbezahlbar sozusagen, ne? Aber ich will halt auch damit sagen, ne, jeder Experte, es hat noch keiner je irgendwas haben wollen, ja? Also ich thematisiere das gar nicht mehr, sondern ich sage einfach, wollen Sie Experte sein? Ich habe fast das Gefühl, die sagen auch, oh, da freue ich mich aber, dass Sie mich jetzt gefragt haben oder so. Ne? Die machen das gerne, weil auch die ganzen, ja, ich sag mal, Professoren, Psychologen, Psychotherapeuten, die ich da einlade oder Experten, sehen ja auch das Thema, dass Entstigmatisierung total wichtig ist. Also haben wir hier ein Projekt, was sich pro Jahr bei unter 500 Euro bewegt. Und was im Stiftungssektor so ein Thema ist, ist, dass man über Wirkung redet. Ne? Also es ist nicht entscheidend, was hat es gekostet, sondern wie wirkt es. Und wenn ich mal gucke, dass der Kinosaal immer voll ist, auch wenn wir eben darüber gesprochen haben, wer da sitzt, ist das natürlich trotzdem erstmal schön zu sehen, aha, das Format geht auf. Ne? Mhm. So. Und wir haben dann, wir haben gesagt, wir fördern eben auch in einem gewissen Rahmen. Da gucke ich immer sehr, was kommt rein. Und wir haben schon eine Strategie, dass wir sagen, das machen auch viele Stiftungen in unserer Größe, dass sie sagen, wir fokussieren schon hier auf die Regionalität. Wir sind bundesweit tätig, wir sind nicht im Ausland tätig, aber es macht einfach viel mehr Sinn für mich, ein Projekt zu machen, ich sage jetzt mal hier mit der Uniklinik oder mit einem Träger oder einem Verein hier in der Nähe, als in Augsburg. Was, ne, habe ich einfach und viel mehr Bezug zu.
No offense gegen Augsburg. Also ich meine, Augsburg ist ja auch eine schöne Stadt, aber absolut. Das war jetzt nur ein Beispiel.
Aber du verstehst ja, wahrscheinlich, ja, was ich meine. Natürlich, ne? Und dann ist es so, dass dass so eine Stiftung eben auch immer bestimmte Gremien hat. Also wir haben einen Vorstand, der besteht in dem Fall aus meiner Mutter und mir. Wir haben einen Beirat, das sind Leute, mit denen wir so zweimal im Jahr zusammenkommen, denen ich im Prinzip auch so ein bisschen Rechenschaft ablegen muss, was habe ich da gemacht. Und die dann auch nochmal so, also da ist auch eine Psychiaterin dabei, da sind aber auch Leute, die wirklich auch sehr erfahren und lange in der Wirtschaft sind, die dann so mit drauf gucken.
Müssen die da, also so aus Interesse, muss es solche Leute geben, die das machen, jetzt rein aus Stiftungssinn?
Es braucht einen Beirat, ja.
Und dieser Beirat muss Fachpersonal sein und ja, muss auch dir sozusagen aktiv auf die Finger klopfen oder...
Ja, der muss mir nicht mal unbedingt auf die Finger klopfen. Also wir arbeiten wirklich sehr freundschaftlich und gut miteinander zusammen. Aber die sollen natürlich einfach mal kritisch hinterfragen, was macht die da? Und es gibt auch immer mal so Situationen, wo ich dann sage, jetzt hätte ich gerne mal eure Meinung. Machen wir das oder machen wir es nicht? Oder wie seht ihr das? Ne? Wir haben zum Beispiel mal so eine Diskussion gehabt, es gibt gerade eine große Diskussion im Stiftungssektor über Partizipation. Das heißt also, die Leute, die von unserem Thema betroffen sind, mit in die Gremien zu nehmen. Und ich sag mal, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, um Bildung für Kinder, zu sagen, na, wir sitzen da nicht immer in irgendwelchen Stiftungen und machen tolle Bildungskonzepte für Kinder, sondern wir nehmen die mit rein, um die Kinder selber zu fragen. Super. Bei psychisch kranken Menschen ist das natürlich manchmal auch so eine Frage, wen nehme ich da mit rein? Wir haben das aber jetzt inzwischen umgesetzt. Wir haben also in unseren Sitzungen, wie der Beiratssitzung oder auch ich mit meinen Mitarbeiterinnen, ich habe schon so 5, 6, aber nur eine feste, da haben wir im Jour fix, haben wir auch in der Regel jetzt immer jemanden dabei, wenn die Zeit haben und können. Wir haben 2, die selber betroffen sind und die sollen einfach diese Perspektive mit reinbringen. Mhm. Ne?
Ja, spannend, das macht sicherlich Sinn. Mhm,
genau.
Ja. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das ist ja auch ein spannendes Thema. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wenn man jetzt so ein bisschen auch in deine, also das kam mir halt so, als ich das recherchiert habe, wenn ich so in deine eigene Psyche reinschaue, wie kann jemand so einen aktiven Motor haben, dass wenn der Vater gestorben ist, sich so voll einer Sache hinzugeben und das nicht nur, weil du, wie du schon sagtest, ja auch für alle psychischen Störungen und nicht nur für das, was dein Vater theoretisch hatte oder gemacht hat, sondern wo kommt der Motor her von dir, dass du, weil du könntest ja auch sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht keine Ahnung, ich habe nochmal 50.000 Euro irgendeiner Stiftung gespendet, vielleicht auch der Robert-Enke-Stiftung gespendet und dann ist auch gut und dann mache ich weiter meinen Job, den ich gerne mache, den ich gelernt habe, den ich studiert habe. Aber du schmeißt ja in Anführungsstrichen alles hin und sagst, ich mache jetzt nur noch das, weil ich glaube, das ist das Richtige.
Wobei, da muss ich sagen, also als wir die Stiftung gegründet haben, hatte ich die naive Vorstellung, ich gründe mal 2 Jahre so eine Stiftung und sehe, dass die ans Laufen kommt und dann suche ich mir auch wieder irgendwie noch einen Job und dann mache ich das nebenbei. Das funktioniert zumindest auch, wenn du so operativ bist, wie wir das jetzt machen, nicht. Also ich mache das fulltime. Und die Motivation. Ich glaube, ich bin einfach so. Ich brenne. Ich habe dann irgendwann für mich erkannt, dass dieses Thema mit dem Stigma und dieses Thema psychisch krank zu sein einfach unglaublich viel mehr Aufmerksamkeit und Gehör verdient und braucht. Und habe da einfach auch es ist eine echte Herzensangelegenheit geworden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Persönlichkeit. Wenn ich dann das Richtige für mich entdeckt habe, dann haue ich da auch rein. Ist aber nicht so, dass das dann im Jahr 2 aufhören würde. Also ich mache es ja jetzt 14 Jahre. Aber es ist auch nicht so, als gäbe es nicht noch natürlich eine private Betty, die ihre Hobbys, Ideen, Leidenschaften, Erlebnisse und alles hat, ne? Und auch mal anders denkt und auch, ne, also nicht anders als das, was ich da mache, aber die auch mal andere Themen hat, meine ich. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie da drin verloren gegangen. Und ich glaube auch, dass es so ist, also das ist auch eine Sache, die ist mir total wichtig. Es gibt viele Initiativen, wo Leute, also auch Angehörige, irgendwas, ein Verein oder was gemacht haben. Ich habe häufig das Gefühl gehabt, es haben sich auch oft Leute bei uns gemeldet, die gesagt haben, ja, ich bin auch Angehörige und so und ich würde gerne bei Ihnen mitarbeiten. Und ich habe ganz häufig das Gefühl gehabt, da kommt sowas wie, das ist deren Form der Therapie. Ich habe natürlich ein bisschen Therapie gemacht, als mein Vater gestorben war. Denn ich meine, ganz klar, das ist schon ein traumatisches Erlebnis. Ich habe ihn auch gefunden zu Hause und oder wir haben ihn gefunden zu Hause und so weiter. Aber mir war immer wichtig, das auch ein Stück zu trennen. Und dann auch wieder ganz strategisch da drauf zu gucken und auch ein Stück, ich will jetzt nicht sagen, Managerin zu sein. Das klingt mir jetzt so nach Umsatzmaximierung, weil das tun wir ja nicht bei der Stiftung. Wir müssen ja keine Umsätze machen, ne? So. Sondern im Sinne von wirklich professionell sein, weil ich glaube, das ist genau das, was das Thema auch braucht. Ja? Also wir dürfen eben nicht immer noch diese Veranstaltungen in irgendeinem hässlichen Hintersaal von der Klinik sowieso machen und dann kommt da schon alleine deshalb keiner hin, sondern wir müssen, das gucke ich zum Beispiel immer, dass wir auch schöne Räumlichkeit haben, dass wir damit in der Mitte der Stadt sind, in der Mitte der Gesellschaft, da, wo andere Sachen stattfinden, im Kino, wo sonst coole andere Filme laufen, in einem schönen Setting. Das halte ich für total wichtig, weil auch das trägt zu so auf so einer subtilen Ebene zu Entstigmatisierung bei. Mhm. Und so ist es zum Beispiel auch mit unserer Website. Ich möchte eine professionelle Website, ne? Ich möchte nichts Selbstgestricktes oder so, was State of the Art ist und was dem Thema gerecht wird, aber was jetzt auch nicht schon so. Wir hatten mal neulich über so eine Post-Serie auf Facebook diskutiert, die war, alles war so schwarz und so, wo ich so gesagt habe, ja, könnt ihr so machen, aber tut dem Thema nicht gut. Also wir können es auch einfach noch schlimmer machen, wenn wir es falsch machen, ja? Mhm. Und lasst uns darauf gucken, so. Und das ist mir wichtig, ne? Und da komme ich ja auch, da kommt so meine andere Profession her, also Kommunikation, wie mache ich das gut, ne? Wie transportiere ich die Inhalte dann auch auf so einer Website vernünftig.
Das ist ja dein Ding dann, ne?
Genau. Ne? Also ja, ich glaube, da ist so ein bisschen, da sind dann eben viele Dinge zusammengekommen. Ich hatte Erfahrung vorher aus verschiedenen Management-Situationen, Personalführung. Ich glaube, ich bin kreativ und habe dann Leidenschaften. So. Und dann kamen eben viele Kompetenzen oder Fähigkeiten so zusammen und Talente vielleicht. Ich hatte auch die nötige Lebenserfahrung, Berufserfahrung. Und dann ist es zu so einem Herzensprojekt geworden.
Mhm. Und du hattest keine, wie sie immer so schön sagt, in diesen abgedroschenen Phrasen, du hattest keine Minute das Gefühl, wieder hättest lieber deinen Job weitergemacht.
Nee, mit Sicherheit nicht. Also ich finde das heute auch viel spannender. Und ich muss auch eines sagen, ich bin ja heute auch mein eigener Chef, organisatorisch und inhaltlich, aber vor allen Dingen das Inhaltliche. Ne? Also, dass ich auch sagen kann, ich setze die Agenda. Ne? Als ich dann irgendwann zum Beispiel mal in dem Kinosaal war, da haben wir einen Borderline-Film gezeigt, habe ich gedacht, boah, was ist denn hier los? Knallvoll. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Auftrag. So, jetzt habe ich einen neuen Auftrag. Wir müssen was zu Borderline machen. Wenn hier so viele sitzen, dann heißt das ja so. Und dann haben wir zwei Borderline-Tage gemacht. Oder in Corona, ne, haben wir gesagt, wir können keine Veranstaltung machen. Was machen wir denn jetzt? Ja, dann haben wir auch einen Podcast auf die Beine gestellt. Ne?
Du bist sozusagen Kollegin von
ich
mir.
Ich bin Kollegin.
Ich würde gerne, bevor wir da, weil das finde ich ein spannendes Thema, um da ins Detail zu gehen. Zum einen möchte ich sagen, dass ich auf jeden Fall gerne in den Shownotes der heutigen Folge deine Facebook-Seite, deine Homepage, die du schon angesprochen hast, verlinken werde. Ich habe die auch schon gesehen. Ich kann das nur wiedergeben, dass es stimmt, dieses State of the Art, und dass sie wirklich schön ist und auch gut funktioniert, also auch auf Handys und so weiter und so fort. Und genau da würde ich jetzt auch mit meiner nächsten Frage gerne ansetzen, denn ich habe ja gesehen, was ihr für ein Angebot habt. Und wir haben jetzt ein paar Mal schon das auch mit dem Kino benannt. Du hast jetzt zwei Borderline-Tage auch gesagt. Weil ich kann mir vorstellen, dass Zuschauer und Zuhörer, die heute uns zuhören, dass die sagen, ja, was bringt mir denn so eine Stiftung? Also klar, ich kann ins Kino gehen, kann ich zu dem neuen Marvel-Film vielleicht auch, aber gibt's da eine Telefonnummer? Soll ich da anrufen? Oder was für Angebote haben die das, wenn es mir tatsächlich auch schlecht geht? Haben die ein Sorgentelefon oder solche Sachen? Dass du vielleicht die Arbeit dahingehend noch so ein bisschen transparent machst, damit die Leute auch wissen, was das eigentlich für eine coole Sache ist. Und ich habe ja natürlich schon gelohnt. Ich weiß, dass es eine coole Sache ist.
Also wir haben natürlich diverse Projekte. Ich kann gleich noch mal so ein paar ansprechen. Was wir nicht machen, und das ist vielleicht auch noch mal was ganz Wichtiges, und das machen leider viele Stiftungen nicht, aber aus einem guten Grund, ist Einzelfallförderung. Also das heißt, wir kriegen diese Anfragen natürlich zuhauf. Ne? Da ist jemand auch psychisch erkrankt und braucht vom Assistenzhund über einfach einen Finanzierungsleck und so. Und ich sehe immer diesen einzelnen Fall. Und ich muss auch immer sagen, er tut mir leid. Aber auch da muss ich ein Stück professionell sein und sagen, ich kann nicht. Wir haben uns dagegen entschieden. Das machen deshalb viele Stiftungen, weil das so ist. Wer soll da entscheiden, wer es jetzt bei begrenzten Fördermöglichkeiten eher verdient hat? Das ist quasi nicht zu entscheiden. Es gibt Stiftungen, die nichts anderes tun als Einzelfallförderung. Wir haben zum Beispiel hier im Köln eine Stiftung des Erzbistums, die das tut, und zwar ohne Ansehen der Religion oder sonst irgendwas. Und auch Menschen, die unverschuldet in finanzielle Not gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer. Finde ich ganz, ganz großartig. Da verweise ich auch oft hin. Oder eben auf diese Suchmaschine vom Bundesverband. Das tun wir nicht. Und wir sind auch kein Sorgentelefon. Ne? Da gibt es gute. Wir haben auch eine ziemlich große Bandbreite an Hilfen, Links, Kontakten bei uns zusammengestellt, die wir auch sehr, sehr akribisch und gut pflegen. Also das geht auch von A wie Angst bis Z wie Zwang. Das geht aber auch das Thema Kinder und Jugend. Das geht ebenso Beratung für Angehörige, dass wir eben auf diese ganzen Stellen hinweisen, die das auch besser können. Das könnte ich mit meinen Leuten, ich habe quasi nur Psychologin da, aber das könnten wir nicht leisten. Was wir schon mal tun, ist, dass wenn jemand sagt, ja, ich habe jetzt wirklich Probleme zu dem und dem Thema oder ich habe, hier ist eine türkische Frau, die braucht dringend einen Therapieplatz, wisst ihr jemanden, könnt ihr jemanden empfehlen, der das kann? Dann haben wir Expertenlisten. Ich meine, das Thema Therapieplätze ist ja schwierig, aber dann versuchen wir da irgendwie zu unterstützen, dass eher nur im Kölner Raum, weil einfach das ansonsten das sprengt. Das können wir nicht mehr überblicken. Da kann man uns natürlich anrufen. Man kann uns auch zu ganz vielen anderen Fragen anrufen. Ich werde immer mal wieder angerufen zu so einem Thema. Ja, kennen Sie jemanden, der Sport und seelische Gesundheit, der da was anbietet? Gibt es Laufgruppen, gibt es Yoga-Gruppen und so weiter? Da haben wir übrigens letztes Jahr, weil das immer so ein Thema war, mit der Sporthochschule und dem ASV Köln mal einen ganzen Tag zugemacht zu dem Thema. Mit einem wissenschaftlichen Teil morgens an der Sporthochschule und mit so einem Mitmachteil am Nachmittag. Ist super angekommen. Das ist so das, was wir machen. Also Sporttag war jetzt nochmal ein so ein Beispiel. Was wir auch machen ist, wir gehen, was wir schon seit Jahren machen, was sehr gut ankommt, wir gehen mit Betroffenen, Kindern und Jugendlichen, ist so ein Teil, aber auch mit Erwachsenen ins Museum. Und zwar unter einer ganz besonderen Form der Führung und Anleitung. Und ich habe damals Jochen Schmock-Langer kennengelernt. Der hat ein Unternehmen, eine Organisation, die nennt sich Dementia und Art. Und der hat diese Form der Führung erfunden. Und wir lernten uns kennen und ich bin da mal mitgegangen und ich war tief berührt, muss ich echt sagen. Das war ganz, ganz was Besonderes. Und dann habe ich gesagt, sag mal, das sind jetzt alles Demenzpatienten tendenziell. Können wir das nicht auch für alle psychischen Erkrankungen? Wir probieren es aus. So, und daraus wurde eine wunderbare Kooperation, die wir jetzt schon viele Jahre haben. Und was, ich gehe immer noch mal mit, also auch um selber immer noch mal so ganz genau zu fühlen, wie ist denn das Projekt, wie läuft das? Ne? Mhm. Und das ist so toll zu sehen, dass es Klienten, Patienten, Kinder, Jugendliche gibt, die eigentlich sich echt schwer tun, über ihre Themen zu sprechen, aber über das Betrachten eines Bildes in einem Museum auf einmal anfangen, sich ganz anders zu reflektieren. Und da dann so Mäuschen zu sein, zuzuhören, ist total beeindruckend. Und das, was so die Lehrer oder Betreuer, die da so mitgehen, so erzählen, das ist eben auch so ein Projekt. Dann gibt es den Podcast, hatten wir schon angesprochen. Es gibt die grüne...
Der heißt übrigens Redselig, habe ich gelesen. Der heißt Redselig. Und den kriegt man auch zu hören bei Spotify. Und genau,
auf allen Portalen. Danke. Genau. Was in den letzten 2-3 Jahren auch noch ein ganz wichtiges Thema geworden ist und das kennst du sicherlich auch und ich finde, das zahlt auch auf die Entstigmatisierung sehr ein, sind die sogenannten Mental Health First Aid Kurse.
Oh ja.
Ne? Mental Health First Aid sind Erste-Hilfe-Kurse für die Seele, kommen aus Australien. Da sind sie entwickelt worden mit Betroffenen, Angehörigen und Experten zusammen. Und die Idee ist im Prinzip das, was heute der Erste-Hilfe-Kurs auch ist, den wir für den Führerschein machen, sowas eigentlich für die Seele.
Also ich weiß, was da dahinter steckt, weil ich auch tatsächlich auch hier im Podcast auch schon mal mit jemandem darüber gesprochen habe. Ich finde das super spannend. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung und auch aus meiner Erfahrung, also aus der, die aus meinem Kopf sozusagen kam, als ich das erste Mal gehört habe, ich gesagt, was reden die da? Was soll denn Erste Hilfe für Mental sein? Also ich meine, kann man ja keinen Verband drum machen, muss keinen reanimieren und nee, magst du da vielleicht so ein bisschen in die Tiefe gehen, dass ja, die Leute sich was vorstellen können?
Auf jeden Fall, total gerne, weil ich das auch wirklich, ich sehe das ähnlich wie du, aber man muss es ein bisschen erklären, aber dann ist es sofort klar. Was mache ich zum Beispiel, wenn ich mit jemandem unterwegs bin und der hat eine Panikattacke? Wie gehe ich richtig mit dem um? Wie spreche ich den richtig an? Ja? Was mache ich, wenn sich jemand ernsthaft suizidal äußert? Ja? Also wirklich nicht in einer Spaßsituation, sondern ich davon ausgehen kann, jemandem geht es lange schlecht und er äußert sich wirklich so. Wie geht man damit um? Oder wenn ich das nur so subtil wahrnehme, spreche ich das an oder spreche ich das nicht an? Das ist dann zum Beispiel ein großer Irrglaube, dass man immer denkt, ich darf das nicht ansprechen, dann würde ich jemanden erst auf die Idee bringen. Das ist nicht so, sondern ich kann das immer ansprechen. Ich werde es nie jemanden quasi damit auf die Idee bringen. Ne? Jemanden, der nicht gefährdet, das werde ich auch nicht auf die Idee bringen. Aber das Ansprechen verhindert unter Umständen ganz, ganz viel und damit macht den Weg möglich in eine Behandlung und eine Therapie. Und dieser Kurs ist also so entwickelt worden, der ist weltweit standardisiert. Es gibt zwar jetzt auch viele Nachahmer auf dem Markt. Ich habe mich am Anfang immer sehr geärgert darüber, weil wir uns diesem Original verschrieben haben. Ich habe meine Mädels sind da alle ausgebildet worden. Wir sind Instruktoren, wir bieten diese Kurse an, digital, in Präsenz, für Firmen geschlossen. Also wir schulen zum Beispiel Ford quasi komplett, was ich auch ein total tolles Statement finde von der Firma. Ein ganz großartiges Format, das sind immer vier Termine, wenn es in Präsenz stattfindet. Das sind sechs Termine, wenn es digital stattfindet. Und ich lerne einfach, wie ich mit solchen Situationen umgehe, kriege da deutlich mehr Sicherheit und ich finde, das ist etwas, was total auf der Hand liegt, dass wir das brauchen. Und das zahlt zum einen auf die Entstigmatisierung, aber auch auf dieses Gefühl, dass Menschen sich sicherer fühlen im Umgang mit sowas. Und
ja, ich denke, das hat zum einen was mit der Awareness zu tun. Also das heißt, dass man halt auch, also wenn ich jetzt, sage ich mal, Ford als Beispiel nimmst, ne, unter den Kollegen. Man achtet auf die Kollegen, man hat mit denen Kontakt, man hört auch in den Zwischentönen, falls es einem schlechter geht oder nicht schlechter geht. Ja. Und man hat halt nicht mehr so dieses, ich nehme immer dieses Negativbeispiel mit dem depressiven Patienten noch vor einigen Jahren, wo man gesagt hat, komm, Arsch hoch, Zähne zusammen, das wirst du schon hinkriegen, hör auf rumzujammern. Schlechte Stimmung hatte ich auch schon mal gehabt und morgens aus dem Bett schlecht rauskommen tue ich auch. Und dass das halt nicht vergleichbar ist. Und ich denke, dass, weil du sagtest, das ist auch so ein gutes Statement von der Firma, ne? dass man halt auch sagt, okay, wir achten jetzt nicht nur drauf, wenn einer irgendwie mit einem Herzinfarkt umfällt, sondern wir achten auch auf die menschliche und auf die geistliche Seite.
Also für die Firmen ist es meines Erachtens im Sinne von HR-Kapital, was sie da ja haben, also Humankapital, total wichtig, weil ich meine, Gesundheitsförderung im physischen Bereich, das gibt es schon lange, aber das ist deren Kapital, was da sitzt. Wenn die alle kurz vorm Burnout sind oder auch eben andere Themen haben, wie Angsterkrankungen oder sowas, ist das ein Riesenthema. Und dann muss ich halt wissen, wann und wie spreche ich das richtig an. Und da herrscht, genau wie bei Lehrern zum Beispiel, ne, auf die kommt total viel zu. Seit Corona ist das ein Riesenthema, das wissen wir ja. Ne? Also wir erleben das hier ständig, dass im Thema Kinder- und Jugendmoment ganz viel Bedarf ist. Aber die Lehrer sagen natürlich, wir sind doch dafür überhaupt nicht ausgebildet. Wer hat uns denn gesagt, wie das funktioniert? Ja? Und insofern gibt es auch ein Projekt oder ein Programm MHFA Use, was extra dafür vorgesehen ist. Also wir kommen kaum nach, muss ich ehrlicherweise sagen, mit den Mädels. Ich habe jetzt noch zwei weitere Trainer als Freie dazugenommen und trotzdem kommen wir fast nicht nach. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich eben noch sagen wollte. Es gibt inzwischen einige Nachahmerprodukte quasi. Mhm. Ich fand das am Anfang, hat mich das geärgert, weil wir uns dem Original verschrieben haben und damit auch ganz strengen Standards unterworfen haben. Inzwischen sage ich, macht ihr mal alle. Von denen, die ich kenne, die das machen, macht keiner Mist. Also die erzählt keiner Quatsch. Ja? Mhm. Also das heißt, wenn jetzt irgendeiner sagt, ich google das und das ist, ich gehe lieber da hin und mache das da online, weil das ist ganz umsonst. Also bei uns kosten die Kurse was. Aber eben Minimum, also wir verdienen da nichts dran unterm Strich. Ne? So. Mhm. Aber wir haben natürlich auch Kosten. Dann ist das so, dass ich das eigentlich okay finde, weil im Endeffekt zahlt es darauf ein, dass wir viel mehr Leute erreichen. Also
das ist eine Win-Win-Situation. Auch ja. wenn es okay gemacht ist, ist das, glaube ich, also umso mehr Leute, ja. Das ist ja wie bei, keine Ahnung, wir haben jetzt Beispiel Podcast, umso mehr Leute ihn hören, umso besser ist es, umso mehr entstigmatisiert ist, umso mehr in dein Kino kommen, ganz umso genau. besser ist es.
Genau, genau. Und so sehe ich das zum Beispiel auch mit dem Kino. Ne? Ich sage auch immer wieder, ruft mich an. Ne? Also so, es gibt ja auch so Leute, die sagen, die gucken dann gerne mal ab und machen das nach. Und ich sage dann immer, ruf mich an. Ne? Bevor du da in die Falle läufst, ruf mich an und frag mich, wie Kino zeigt Seele geht. Ich kann dir auch ganz viele Filme empfehlen. Und ne? Also ich finde immer, es gibt, das ist der Unterschied auch zur Wirtschaft, den ich so sehr genieße. Ne? Nicht nur dieses Freisein in den Inhalten, sondern auch so, ich muss nicht mehr gucken, dass ich mehr Umsatz mache als der andere, dass ich da besser bin oder dass ich ein besseres Produkt habe, was irgendwie unique ist, sondern im Endeffekt stehen wir alle da, um Gutes zu tun, und eigentlich könnte es noch 20 Stiftungen wie unsere geben. Wir hätten immer noch genug zu tun.
Ich habe von dir ja auch noch zwei Geschichten bekommen und ich habe tatsächlich noch eine Frage, die mir noch so ein bisschen auf der Seele gebrannt hat, die ich dich persönlich noch mal fragen wollte. Aber erst müssen wir noch ein Stückchen Averna trinken und ist echt sehr lecker. Okay, da sind wir wieder. Wir haben hier auf dem Tisch noch was liegen, wo ich gerne mit dir noch einmal kurz drüber sprechen würde. Und zwar ist das die grüne Schleife, von der ich natürlich auch schon eine besitze. Aber möchtest du auch noch einmal auf die grüne Schleife, ich halte sie mal in die Kamera hier, möchtest du da auch noch mal Aufmerksamkeit etwas erregen und darüber sprechen?
Ja, sehr gerne. Also das ist ein Projekt, was wir mit dem Aktionsbündnis Seelische Gesundheit gemeinsam, die ja an der DGPPN hängen, also an diesem großen Verband, zusammen auf den Weg gebracht haben. Also die grüne Schleife ist das Symbol gegen das Stigma psychischer Erkrankungen, für die Solidarität mit Menschen, die psychisch erkrankt sind. Also das Symbol. Und ich bin dazu gekommen, ich habe einen Betroffenen wir kannten uns schon, aber der hat das dann bei so einer Veranstaltung gesagt, der hatte die an. Oliver Sechting, der ist zwangserkrankt, geht damit sehr offen um, hat auch ein Buch geschrieben. Und der sagte dann, ja, ich habe mir die aus Australien besorgt, kam auch mal wieder aus Australien, und sagte, das Tolle ist, die Leute kennen die die rote und die rosane Schleife, ne? Brustkrebs, AIDS und so weiter, aber die grüne nicht. Und dann fragen die nach der Farbe und zack, bist du im Gespräch darüber. Mhm. Und dann ging das lange hin und her, wie machen wir das hier in Deutschland? Und das war dann zum Beispiel so ein Moment, wo es für mich mit der Stiftung super schön war, weil ich konnte dann entscheiden, so, ich gehe jetzt mit der Agentur einfach mal auf die Suche, wir produzieren jetzt mal welche, wir versuchen das einfach mal, wir gucken mal. So, und dann haben wir die ziemlich genau so, wie sie da jetzt sind, haben wir die auf den Markt gebracht. Haben das in die sozialen Medien gestellt, und da war ich ein bisschen naiv, um ehrlich zu sein, es war kurz vorm Osterwochenende. Und ich hatte dann über das Osterwochenende eine Mailbox, die schier explodiert ist, ne, weil jeder wollte diese Schleife haben. Und also
hattest du die angeboten, kostenlos rauszugeben?
Ja, also wir geben die auch heute noch in kleinen Mengen. Das ist so für mich bis 15 Stück, ist eine kleine Menge. Geben wir die immer noch kostenlos raus? Oder wenn, ja, also das, ne, wenn ein Unternehmen, weil, aber auch, es fragen tolle Leute an. Also der FC Bayern München hat für seine Jugendabteilung angefragt. Aber die lasse ich natürlich bezahlen, wenn die dann 100 Schleifen haben wollen. Ne? Mhm. Aber wir kriegen ganz viel so Anfragen. Ich bin auch erkrankt und ich würde das gerne. Oder ne, für meine Schwester noch mit, kann ich bitte 3 Schleifen haben? Das machen wir auch heute noch. Da kann man uns einfach eine E-Mail schreiben mit der Adresse, wo das hin soll. Und dann kriegt man die. Und ich finde, dass das ein ganz, ganz schönes Symbol ist, was für das Thema steht. Und deshalb haben wir haben uns die auch mal in ganz groß Styropor machen lassen und haben die auf verschiedenen Veranstaltungen dabei, um eben immer wieder dieses Signal zu setzen. Also das geht einfach immer weiter mit der
Schule. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Oberärztin gehabt, die da auch aus meiner alten Heimat kommt. Die hat irgendwie gesagt, kannst du diese große grüne Schleife, die da produziert wurde, zu mir mit runterbringen aus Köln? Und ich war oder wieder zurückfahren oder irgendwie eins. Und ich sagte, habe ich keinen Platz im Auto für und war auch in dem Moment gar nicht in Köln, weil ich unterwegs war. Aber deswegen erinnere ich mich an diese große Größe von Schleife, was du gesagt hast. Ne? Da ging es auch wahrscheinlich um eine Fernsehsendung, die produziert wurde.
Man kann die allerdings auch relativ einfach, die ist aus Styropor und geschnitten und dann einfach grün angesprüht. Die kann man also auch machen lassen. Aber sie stehen jetzt bei mir im Büro.
Aber das heißt auf jeden Fall, dass ich die grünen Schleifen, die hier auf dem Tisch liegen, habe, jetzt nicht zwangsläufig irgendwie verlosen müsste oder irgendwas, sondern die Leute gehen einfach auf die Homepage und dann schickt ihr denen eine.
Ganz genau.
Und
das ist übrigens auch, by the way, ein schönes Projekt, das wir mit dem BTZ, wo die Charlotte hingegangen ist, machen. Dort sind ja viele Menschen, die wieder eingegliedert werden in den Beruf und so arbeiten. Und die verschicken die für uns in der Tat, weil die suchen immer nach echten Projekten. Also nichts, was sie sich irgendwie ausdenken müssen, damit die wieder was machen. Und die verschicken unsere Schleifen.
Du hast mir auch noch zwei kurze Geschichten mitgebracht, weil wir hatten ja schon gesagt, dass du klar auch viele Geschichten auch mitbekommst, so auch im Rahmen von der Stiftung, aber du auch gesagt hast, dass es halt auch so ein natürlich auch ein heikles Thema und auch ein Datenschutzthema auch für dich ist und dass ja auch deine primäre Kompetenz nicht darin liegt, kranke Menschen gesund zu machen, sondern einfach Projekte anzustoßen, die da für sorgen, dass das ganze Thema halt auch öffentlicher wird und entstigmatisiert wird. Aber du hast dennoch eine total lustige Geschichte, inhaltlich eher unwichtig, aber Stichwort ist Stifterverband, Verzeichnis und Betroffene. Da bin ich gespannt.
Also die ist wirklich inhaltlich, nicht wirklich wichtig, aber sie war damals sehr, sehr lustig. Und zwar hat das ist auch dieser Bundesverband, von dem ich eben sprach, die haben also, inzwischen gibt es das, glaube ich, haben sie es nicht nochmal neu aufgelegt, aber in Print wirklich ein Verzeichnis aller Stiftungen aufgelegt. Und das sind, muss man sich zwei so dicke Bände vorstellen, ne? Wie so ein Brockhaus. Und dann kriegten wir so eine Abfrage, da mussten wir so ein paar Sachen ausfüllen und ich habe das also alles da reingeschrieben, ne? Betroffene von psychischen Erkrankungen und so weiter. Und dann kommen also diese Bände bei mir an und dann schlägt man ja auch mal nach, was steht denn da? Stehe ich denn jetzt auch wirklich drin? Wo stehe ich denn und so? Und dann steht da also Befallene von psychischen Erkrankungen.
Das ist
Befallene.
Also wie so eine wie Insekten,
die so. So wie von Lepra befallen. Und ich musste sofort einfach tierisch lachen, ja, weil ich einfach nur gesagt habe, Kinder. Und mir war sofort klar, was wahrscheinlich passiert war. Ich habe dann dort angerufen und ich habe gesagt, habt ihr euch da so ein paar Praktikanten und Azubi? Ja, wie kommen sie da drin? Ich so, okay. Ich glaube, die haben da nicht wirklich nachgedacht, ne? Also, dass es hier Betroffene heißen muss und nicht Befallene. Also, sie haben sich mega entschuldigt, haben das in der Online-Version geändert. Ich habe es aber natürlich bei mir immer noch im Regal stehen, aber ich fand es damals ein Lacher und irgendwie auch so, ja, so grotesk. Ne?
Das passt halt auch immer so. Also, wenn man das so mitbekommt in der Klinik, dann ist das so Alltag, aber wenn Leute, die das halt nicht betrifft oder die damit halt neu was zu tun haben, ist das immer so, oh mein Gott, abnorm.
Mhm. Ja, genau. Genau. Und da passt es dann eigentlich hin. Ne? Vielleicht genau. War das auch so ein bisschen, dass die wenig Erfahrung hatten und gesagt, die sind befallen. Von so einer Krankheit.
Was könnte ihm helfen? Ein Exorzist. Keine Ahnung.
Ja.
Und du hast auch noch geschrieben, eine emotionale Geschichte in Bezug auf zum Borderline-Tag, den ihr organisiert hattet.
Also dieser Borderline-Tag war wirklich, für den haben wir übrigens auch den Anti-Stigma-Preis bekommen, der DGPPN. Und wir haben den in einer befreundeten Stiftung hier in Köln gemacht, bei der Fritz-Thyssen-Stiftung. Das ist eine, übrigens, by the way, die gehört zu den größten 10. Der geneigte Kölner wird die kennen. Das ist nämlich das alte Amerika-Haus an der Apostelkirche. Ein sehr, sehr schönes Gebäude. Dieses so ein Rippan-Gebäude. Und was ich total toll finde von denen, das ist eine sehr wohlhabende Stiftung, wie gesagt, die sind eigentlich wissenschaftsfördernd, fördern nur. Ich habe das ja eben erklärt, wie es ist. Die haben ganz tolle Räumlichkeiten, die sie vermieten. Und wir kriegen die dann umsonst. So. Und dann haben wir dort diesen Borderline-Tag gemacht und haben den also so aufgezogen, dass wir gesagt haben, das ist wie so ein Mini-Kongress für jedermann. Ne? Egal, wer da kommt, ob das jetzt betroffene Angehörige sind, mit Infoständen, aber auch mit so Panels. Also du kannst morgens die Veranstaltung machen, 2 Stunden später die. Und wie geht es mit Arbeit und Schule? Und wie ist es, wenn ich eine Borderline-Mutter habe? Und mal mehr Workshop und so weiter. Und wir hatten natürlich auch ein Gästebuch darum liegen. Und also das eine Schöne war, dass wir hinterher in dem großen Raum die Türen aus feuerpolizeilichen Gründen schließen mussten, weil der Saal knallte auseinander. Ja, und dann haben wir irgendwann die Leute vom Haus gesagt, ihr müsst das jetzt zumachen hier, das wird langsam gefährlich, ne? Also das wird einfach zu viel. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite, zeigt es den Bedarf und das war halt total schön. Und dann habe ich mir das Gästebuch an dem Abend genommen. Und manchmal schreiben die Leute ja relativ viel und so. Und dann stand echt nur dieser eine Satz, heute beginnt für mich ein neues Leben. Und dann denkst du so, okay, jetzt haben wir wirklich was richtig gemacht. Ja, also wir haben, ne? Und ich denke mir dann auch immer, ne, mal kommen mehr, mal kommen weniger. Aber wenn ich nur einem so geholfen habe, dass das stimmt, dann habe ich ganz, ganz viel getan und ganz, ganz viel dazu beigetragen oder wir als Organisation. Ne? Und das war, ja, das ist so.
Ich glaube, dass man und ich glaube, da werden mir viele Hörer deines Podcasts, aber auch viele Hörer meines Podcasts zustimmen, dass jeder so aus bestimmten Projekten, wenn wir jetzt Beispiel Podcast belassen, einfach Dinge für sich mitnimmt, die wir als zwei nette Menschen, die jetzt hier am Tisch zusammensitzen, überhaupt gar nicht überblicken können. Also welche Aussage treffen wir hier im Rahmen unserer Erfahrung oder im Rahmen unserer Arbeit, die vielleicht irgendwo auf dieser Welt jemanden zu irgendwas anderem bewegen?
Absolut, absolut. So höre ich auch manchmal Podcasts, muss ich selber sagen, von anderen wiederum. Weißt du, wie ich meine? Also dann merke ich auch, was nehme ich irgendwie daraus mit?
Also ich kann das ja fast schon, also die Aussage klingt, war jetzt nicht in meinem Kopf so abgesprochen, aber ich kann das fast schon als kleine Bewerbungsrede für mein neues Projekt nehmen, was ja im Rahmen der Geschichten der Psychiatrie sozusagen läuft. Ich habe, weißt du vielleicht noch gar nicht, ich habe eine Interviewfolge pro Monat habe ich vor und alle, die uns jetzt hier gerade zuhören, hören einfach, plauschen, also sind einfach dabei bei dem Plausch und sind die auch informiert sozusagen. Und eine Folge dazwischen mache ich dann keine Interviewfolge, sondern ich mache eine Shorts-Folge. Und in dieser Shorts-Folge schicken mir meine Zuhörer ihre Geschichten, die ich dann entweder mit einer Sprecherin oder ich selber gesprochen oder vielleicht haben die mir auch eine WhatsApp geschickt. Ich habe eine geschaltete WhatsApp-Nummer, die sie mir schicken können und die ich dann einfach in dieser Shorts-Folge laufen lasse, so dass halt Leute partizipieren können und einfach auch mitmachen können und sagen kann, okay, was habe ich in der Psychiatrie erlebt? Was war für mich wichtig oder was war für mich traurig? Was war für mich toll? Was war für mich herzerwärmend oder skurril? Was habe ich so miterlebt? Und da hatte ich tatsächlich, als ich da das erste Mal überhaupt von gesprochen hatte, so irgendwie einen Tag später oder so, hatte ich dann auch so eine DIN A4-Seite Text in meinem E-Mail-Postfach, wo jemand mir seine Geschichte erzählt hat und dann auch gesagt hat, ich finde es total gut, dass du halt auch die Idee mit diesen Shorts hast, weil dann können wir ja auch anderen mal mitteilen, was wir erleben und so. Das fand ich auf jeden Fall schön und deswegen war das jetzt so versteckte Werbung.
Wir machen es jetzt zum Beispiel so, wir fragen jeden Gast, egal ob er jetzt betroffen, angehörig, also wir sprechen ja auch so triologisch mit allen oder Expertis, fragen immer, die letzte Frage ist immer, was tust du für deine seelische Gesundheit? Ja, also was, und das ist so ein bunter Strauß inzwischen schon, total schön. Und da gibt es auch immer wieder Sachen, wo ich sage, ach, guck mal, ne? Also, ach, guck mal, das macht der, aber auch manchmal Sachen, wo ich so denke, ja, könntest du dir auch mal was von abgucken oder, ne, oder warum tut dem das gut und so. Weil ich finde, das kommt auch so oft in unserer Gesellschaft zu kurz, ne. Ich war ja bei, jetzt auch noch erzählen. Ich war bei Hendrik Wüst eingeladen letzten Herbst als Expertin, also der Minister.
Bei dem Politiker Hendrik Wüst, also ja, falls ihn jemand nicht kennt.
Ministerpräsident NRW, der sich also mit dem Thema auseinandergesetzt hat und dann Leute eingeladen hat, natürlich auch Professoren, aber ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich auch mit dabei sein durfte. Und wir haben dann eben über viele Themen gesprochen und auch darüber, dass wir gesagt haben, naja, wir schaffen nicht so so viel mehr Therapieplätze, dass alle sofort versorgt sind. Da müssen wir was dran tun. Aber wir müssen natürlich auch sowas machen wie schon in Schulen beginnen und auch dann fortlaufen, die Leute befähigen, auch zu lernen, mit bestimmten Dingen, bevor sie therapiebedürftig werden, selber umzugehen. Und da tun wir zu wenig. Ne? Und das bedeutet natürlich, wir müssen ihnen sagen, wie es geht. Und dann kommt sofort die Frage, viele Leute wissen gar nicht, was ihnen gut tut. Ne? So. Und da finde ich, ist das ein schöner Impuls, mal zu hören und zu gucken, was gibt's denn eigentlich alles? Also du und ich, wir wissen das vielleicht, aber viele wissen
es. Ich glaube, wir wissen es auch nicht aus, also komplett, aber wir haben vielleicht mehr eine Ahnung wie andere, aber.
Oder wir wüssten, was wir ausprobieren.
Ja, genau. Damit würde ich tatsächlich, also als wäre es abgesprochen, komme ich tatsächlich genau in dem Kontext auf meine letzte Frage an dich, die mir auf der Seele gebrannt hat, gerade auch nachdem du ja auch sehr eindrücklich auch von deinem Vater gesprochen hast und auch von deiner Motivation. Ich hatte mir so die Frage gestellt, hättest du Angst, selber psychisch zu erkranken und was würdest du tun?
Gute Frage. Also ich laufe nicht mit irgendwie wirklich einer Angst rum, nein. Aber mir ist klar und bewusst, da ich auch in meinem Freundeskreis auch wirklich schlimm erkrankte Menschen habe und das alles miterlebt habe, also auch jetzt so Richtung Schizophrenie und so, also nicht irgendwie, mir geht's mal ein bisschen schlechter oder so. Natürlich habe ich davor irgendwie sehr, sehr viel Respekt, wie vielleicht auch vor einer anderen schweren Erkrankung. Ich habe aber, glaube ich, auch sowas wie so ein... Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass ich immer wieder darauf gucke, eben auch Selbstfürsorge zu betreiben, mich immer mal wieder reflektiere. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das mal, zu einer Therapeutin gehe, die ich viele Jahre kenne, und wenn das nur mal so zweimal ist, um mal irgendwas zu besprechen, wo ich sage, ich glaube, das muss jetzt mal raus, wie man zum Arzt geht, halt ganz normal. Und ich glaube, wenn ich irgendwann das Gefühl hätte, etwas nimmt einen Kurs auf, der jetzt außerhalb der Norm ist. Das ist auch das, was ich so für mich in diesen 14 Jahren gelernt habe. Es ist ja so, auch bei somatischen Erkrankungen, wir können mal Bauchschmerzen haben, die sind am nächsten Tag wieder weg. Wir können aber auch was ganz Schlimmes haben. Also es ist ganz viel grau und so ist es in der Psyche auch. Und nicht alles muss sofort zum Arzt. Aber wenn ich das Gefühl hätte, es muss jetzt was passieren, würde ich mir Hilfe suchen. Und das ist, glaube ich, auch so die Wichtigste. Ich würde sofort zu einem Profi gehen. Und würde sagen, das ist das Thema und was können wir machen? Und zwischen weiß ich natürlich auch, wo ich hingehen würde. Also wenn man kennt dann das Netzwerk. Aber natürlich, also ich habe jetzt nicht akut, aber Respekt davor, an Krebs zu erkranken, an einer Depression zu erkranken. Natürlich habe ich das. Mhm. Und, ich versuche alles für mich zu tun, dass sowas nie geschieht. Ich glaube, ich bin keine von den ganz Anfälligen. Man kriegt ja so ein Gefühl für die eigene Natur, wenn man nicht mehr gerade 20 ist. Mhm. Ja, so. Und ich habe die beste Versicherung, die da liegt.
Die da liegt. Das wollte ich gerade noch mal ansprechen. Also der Hund war jetzt gerade auch für unsere Videozuschauer nicht wirklich aktiv. Anton, willst du noch mal zu uns kommen? So, jetzt habt ihr die Chance, noch mal ins Video zu schauen. Dann gibt's vielleicht noch ein Leckerli. Ich will auf diesem Wege dir auf jeden Fall vielen Dank sagen, dass du da warst. Betty, ich finde, du bist eine ganz starke, sehr umtriebige und das meine ich ganz positiv Person. Alle Kontakte, die wir hatten, auch in der Vorbereitung, waren herzenswarm und immer freundlich. Es war keine Abneigung und ich bin meiner Kollegin Charlotte sehr dankbar, dass sie uns zusammengebracht hat. Und auch wenn das jetzt keine ganz, ganz typische Patienten- oder Pflegekraft-Arzt-Folge war, ist deine Arbeit mehr wie wichtig. Und alle, die sich informieren müssen und wollen und sich mal anschauen wollen, was auch deine Arbeit ist, die gehen einfach auf die Homepage, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Und da gibt es dann auch noch eine grüne Schleife zum Abgreifen sozusagen, die dann auch fleißig getragen werden soll.
Genau. Ich danke dir sehr. Ich habe das genauso empfunden. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir weiter viel Erfolg für alle Projekte und viele Zuhörer. Und sage danke euch. Prost.
Prost. Aber es ist auch wirklich ein leckeres Getränk. Yes. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.